Oh, ich habe vorhin doch noch was vergessen zur Schutzhütte. Es gibt dort keine Parkplätze, also man muss dahin laufen. Aber wer jetzt nicht so gut zu Fuß ist, da gibt es die Möglichkeit, dass wir dann einen Fahrdienst einrichten, dass man auch dann hochgefahren wird. Aber man kann eben oben nicht parken. Von daher treffen wir uns alle dort am Gemeindehaus. Und dann für die, die nicht so gut zu Fuß sind, die werden dann eben hochgefahren. So viel dazu noch. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Bitte? Jetzt. Anfangs Schwierigkeiten nach dem Urlaub, bis ich das alles. Ach, Kigo. Jetzt. Genau, ja, ist doch so. Man muss sich erst wieder so ein bisschen dran gewöhnen nach 3 Wochen. Jetzt wusste ich das Stichwort, alles klar. Ich bete noch für den Kindergottesdienst, da dürfen die Kinder gehen. Genau, ja. Okay. Danke, Herr, dass du für uns bist und für die Kinder, dass du sie lieb hast. Und das bitten wir dich jetzt für diese Zeit im Kindergottesdienst. Segne du die Familie Moos, die sich vorbereitet haben. Segne die Kinder, schenke ihnen eine gute Zeit und segne auch uns jetzt in dieser Zeit hier oben. Amen. So. Danke, Simon. Aber jetzt, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. So zupfen verliebte Teenager, Teenager-Mädchen Blütenblätter von Gänseblümchen ab. Vielleicht haben es auch schon Jungs gemacht. Und das letzte Blatt entscheidet dann, ihr kennt das, ob der Schwarm der schlaflosen Nächte sie liebt oder eben nicht. Und wenn es negativ ist, dann fängt man halt nochmal mit dem neuen Blütenblättchen an. Wer hat das nicht schon mal gemacht? Als Kind. Na klar, es ist ein lustiges Spiel und jeder weiß, das sagt gar nichts darüber aus, ob eine Person jemanden lieb hat oder nicht. Das hängt nicht vom Zufall ab und auch nicht von der Anzahl der Blätter eines Gänseblümchens. Da gibt es sichere Anzeichen, ob man weiß, dass jemand geliebt ist. Aber wie ist das mit Gott? Bist du dir sicher, dass Gott dich liebt? Na klar, wir haben die Gänseblümchen abgelegt, aus diesem Alter sind wir raus. Aber es gibt viele Christen, die machen dieses Spiel im Prinzip weiterhin mit Gott, nur nicht mit Gänseblümchen. Dann machen sie es an bestimmten Umständen fest, ob Gott sie liebt oder eben nicht liebt. Die Umstände sagen einmal, Gott liebt mich oder Gott liebt mich nicht. Beispiele. Es läuft richtig gut im Beruf. Ich bin erfolgreich. Es gibt eine Gehaltserhöhung. Ist jetzt nur ein Beispiel, betrifft mich nicht. Ja, Gott liebt mich, ihr kennt das. Ich habe die Beförderung nicht erhalten, auf die ich mich so vorbereitet und eingestellt habe. Ich habe sogar meinen Job verloren. Gott liebt mich nicht. Heute hat mich etwas beim Bibellesen angesprochen. Meine Zeit mit Gott war richtig gut. Gott liebt mich. Mein Kind ist ernsthaft krank geworden. Gott liebt mich nicht. Ich arbeite in der Gemeinde mit, es macht sogar Spaß, ich habe einen richtig guten Dienst in der Gemeinde gefunden oder ich helfe bedürftigen Menschen. Gott liebt mich. Ich habe mich von meiner Wut und von meiner miesen Stimmung leiden lassen. Gott liebt mich nicht. Ich habe für etwas gebetet, es ist eingetreten. Gott liebt mich. Ich habe es mit der Wahrheit nicht so genau genommen, weil ich in der Klemme war. Gott liebt mich nicht. Und so können wir dieses Spiel fortsetzen. Und das ist im Grunde das gleiche Spiel wie dieses Gänseblümchenspiel. Das sind Gänseblümchenchristen, könnte man sagen. Denn sie machen die Liebe Gottes an den äußerlichen Umständen fest. Nicht an Gänseblümchen, aber eben an äußersten Umständen. Äußere Anzeichen sind dafür, ob Gott sie gerade liebt oder ob er sie nicht liebt. Und ich denke, dieser Mechanismus steckt ganz tief in uns drin. Ich denke, das kennt jeder. Wir werden krank oder es geht was kaputt. Und dann kommen Gedanken durch den Kopf und auf einmal blitzt der Gedanke auf, das kam jetzt bestimmt, weil ich in letzter Zeit mit Gott mich wenig um Gott gekümmert habe, weil mein geistliches Leben so ziemlich flach war. Schlagartig bringen wir positive oder negative, vor allem negative Ereignisse mit Gott in Verbindung und mit unserem Verhalten. Wenn ich gut bin, dann lässt es Gott mir gut gehen. Wenn ich mich schlecht verhalte, dann schickt Gott mir Schlechtes. Nein, das stimmt nicht. Wenn etwas kaputt geht, wenn Autos kaputt gehen, dann hat das was mit Physik zu tun und nicht mit Gott. Und wenn wir krank werden, dann liegt das daran, dass wir vergänglich sind. Aber nicht, weil Gott uns krank macht. Gott hat uns lieb. Und das können wir nicht an äußeren Umständen festmachen, sondern das müssen wir am Wort Gottes festmachen. Wenn wir wissen wollen, ob Gott uns lieb hat, dann müssen wir in die Bibel schauen und auf diese Worte hören. Gott will nicht, dass wir wie unsichere Teenager an Gänseblümchen herumzupfen. Gott möchte, dass wir uns seiner Liebe sicher sind. Und das steht in seinem Wort. Und auch beim Abendmahl heute werden wir das auch nochmal ganz bewusst aufnehmen können, denn da hat er uns ein sichtbares Zeichen gegeben. Und so möchte ich mit euch vor dem Abendmahl einige Verse aus dem Römerbrief mit euch lesen, aus dem 8. Kapitel. Und ich habe diesen Text auch in Arabisch da hinten an der Technik abgelegt. Man kann also auch für die arabischen Brüder da mitlesen. Römer 8, ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in all diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Gott ist für uns. Das ist ein Höhepunkt im Römerbrief. Und ob es Zufall oder nicht, es steht auch ziemlich in der Mitte des Römerbriefs, diese Aussage im 8. Kapitel. So könnte man auch sagen, das ist die Mitte des Römerbriefs. Gott ist für uns. Und in Kapitel 5, Vers 1, da wo dieser ganze Gedankengang auch beginnt, hat Gott schon mal so einen markanten Pflock eingeschlagen, wo er sagt, hat Paulus einen Pflock eingeschlagen, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Und das ist nicht so, weil wir vielleicht gute, friedliebende Menschen wären. Nein, Gott hat uns gerecht gemacht. Gott hat uns recht gemacht. Wir sind recht in seinen Augen. Wir haben Frieden mit Gott, nicht weil wir gerecht und gut sind, sondern weil er uns gerecht gemacht hat durch Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott, nicht Waffenstillstand. Viele Christen verwechseln Frieden mit Waffenstillstand. Sie leben mit der Angst, dass doch irgendwann mal ein Einschlag aus dem göttlichen Lager kommt. Aber ist so Gott? Glaubt ihr im Ernst, dass Gott mit uns Frieden schließt und dann irgendwann, wenn wir es zu toll treiben, dass er dann ein Geschoss in unsere Richtung abfeuert? Der Prophet Jesaja hat es schon vorausgesagt. Die Strafe liegt auf ihn, auf Christus, damit wir Frieden haben. Wir haben Frieden mit Gott. Die Strafe hat nicht uns, sondern Christus getroffen. Die Strafe ist bereits abgearbeitet, abgesühnt. Die Schuld ist gesühnt. Da gibt es nichts mehr zu bestrafen. Egal, was passieren wird in unserem Leben, ob Autos kaputt gehen, ob wir krank werden oder was auch immer, es wird nie eine Strafe sein, weil wir Frieden mit Gott haben und nicht nur Waffenstillstand bis zum nächsten Einschlag. Und auch wenn wir ungehorsam sind, wird Gott diesen Frieden nicht aufkündigen, denn der Friede ist nicht von unserem Verhalten abhängig. So ist es ja in der Welt, wenn Friede hält so lange, wie eine Seite hält. Wenn die eine Seite anfängt, dann muss auch die andere reagieren. So ist es nicht bei Gott. Der Friede gilt, weil er nicht von unserem Verhalten abhängig ist, sondern von Christus. Und in Römer 5 und 8 nennt Paulus dann auch den Grund für diesen Frieden. Er, der doch seinen Sohn, seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat. Und das dürfen wir beim Abendmahl gleich zeichenhaft annehmen, wenn wir diese Worte hören: Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, für dich. Das war für mich so die Brücke zum Abendmahl. Wenn Jesus seinen Jüngern das Brot und den Wein gab und sagt: für euch, für dich, Gott ist für dich gegeben. Lasst euch das in euer Herz sacken, wenn ihr es nachher hört und nehmt, für dich. Und das ist nicht nur eine Geste, sondern das ist real. Er hat sich für dich gegeben. Jesus hat sich für uns gegeben, weil er für uns ist. Und das ist der Beweis, dass Gott für uns ist. Das Kreuz ist der eindeutige Beweis, dass Gott für uns ist, nicht gegen uns. Wir müssen nicht an Gänseblümchen rumzupfen, sondern wir dürfen auf das Kreuz schauen. Und das Abendmahl will uns das zeichenhaft nochmal erinnern und gewiss machen, für dich. Wenn Gott für uns ist, dann hat das praktische Konsequenzen. Und darum geht es dann rund um diese Aussagen in Römer 8, 31. Schon weiter vorne geht es los. In Vers 28 sagt Paulus: wir wissen, nicht wir vermuten, sondern wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es gilt für den Berufenen, das heißt die, die Gottes Ruf gehört haben. Und wer auf diesen Ruf geantwortet hat, der ist gerechtfertigt mit Gott, der ist in Ordnung mit Gott, da ist alles klar, der hat Frieden mit Gott. Und in dessen Leben wird, was auch immer passiert, es am Ende gut werden. Man kann auch sagen, heil werden, es wird zum Heil dienen, es wird am Ende heil werden. Gott macht es am Ende heil, Gott macht es am Ende gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das Ende noch nicht da. Auch wenn diese Aussage Fragen offen lässt, eines ist klar: Gott, der alles Böse, was uns geschieht, alles Schlimme, was uns geschieht, zum Guten wenden wird, der wird nicht extra Böses und Schlechtes tun. Das geht nicht, das wäre ein Widerspruch. Wenn Gott dafür sorgt, dass alles Schlimme, was auf uns einstürmt, sozusagen umgedreht wird zum Guten hin, der dafür sorgt, dass dieses Schlimme, was auf uns einstürmt, uns nicht kaputt machen kann, sondern zum Guten hinwendet, der wird auch nicht extra Schlimmes tun. Denn Gott will ja nicht, dass uns Schlimmes schadet, also kann er auch nicht Böses uns antun wollen und können. Daher kann und will uns Gott nicht mit bösen Dingen schaden. Jesus ist das sichtbare Abbild von Gott geworden. Jesus hat gesagt: wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das Leben von Jesus zeigt uns, wie der Vater ist, wie Gott ist. Und jetzt schaut mal in das Neue Testament, in die Evangelien und überlegt mal, gibt es da eine Stelle, wo Jesus einen Menschen krank gemacht hat? Gibt es da eine Stelle, wo Jesus einem Menschen was weggenommen hat oder irgendwas Schlechtes getan oder gegeben hat? Gott ist für uns. Er macht uns nicht krank. Er macht uns nicht arbeitslos. Er macht nicht unsere Autos und unsere Computer kaputt. Und die Begründung, dass das wirklich so ist, steht dann in Vers 31, wenn Paulus fragt: was wollen wir jetzt dazu sagen? Und dann nimmt Paulus die Einwände auf, die er schon hört von seinen Lesern. Die sagen: na Paulus, das kann doch nicht sein, schau dich doch mal an, schau doch dein Leben an. Da ist doch so viel kaputt, so viel Schweres. Ja, Paulus hat Schweres durchgemacht, aber es kam nie von Gott. Paulus sagt: wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Niemand. Und wenn Gott für uns ist, dann kann er nicht gleichzeitig gegen uns arbeiten. Wir müssen unser Leben, wir müssen uns aus der Perspektive Gottes sehen. Wir müssen uns so sehen, wie Gott uns sieht und nicht wie wir uns wahrnehmen. Wir müssen die Perspektive Gottes einnehmen. Und dazu gibt es auch ein interessantes Detail im Vers 30, unmittelbar vor dieser Aussage: Gott ist für uns. Da heißt es am Ende von Vers 30: die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wer gerechtfertigt ist, der ist verherrlicht. Jetzt könnte man aus dem Zusammenhang vielleicht schließen: naja, das gilt für die Zukunft. Der wird verherrlicht irgendwann mal, wenn Jesus wiederkommt. Aber das steht im Aorist, in der Vergangenheitsform. Genauso wie es heißt, Christus wurde gekreuzigt, steht auch im Aorist. Das ist in der Vergangenheit, das ist abgeschlossen. Ihr wurdet, wir wurden verherrlicht, und das ist abgeschlossen in der Vergangenheit. In Gottes Augen, heißt das, sind wir bereits verherrlicht. auch wenn wir so viel Mangel und Makel noch an uns haben und so viel Schlechtes, in Gottes Augen sind wir verherrlicht, vollendet, fertig, perfekt, vollkommen. Unsere Erlösung ist vollkommen abgeschlossen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir müssen nicht gehorsam sein, um letztlich unsere Erlösung noch irgendwie gültig zu machen. Wir müssen auch nicht gehorsam sein, damit Gott gut zu uns ist, damit er für uns ist. In Gottes Augen sind wir gut, perfekt, verherrlicht. Gänseblümchen-Christen denken so. Ich habe gesündigt, er liebt mich nicht. Aber auch wenn wir sündigen, sind wir verherrlicht. Das ist kaum vorstellbar, aber es gilt. Im Kolosserbrief schreibt Paulus das so, Kolosser 1, 22. Da sagt er, Gott hat euch versöhnt durch Christi Tod. Und dann heißt es, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. So stellt uns Gott vor sich hin. Heilig, tadellos, unsträflich. Und so sieht uns Gott und so stehen wir vor Gott. Wir müssen uns so sehen, wie Gott uns sieht, wie wir jetzt vor Gott stehen. Durch den Tod Jesus sind wir heilig. Durch den Tod Jesus sind wir tadellos. Das heißt, aus Gottes Sicht gibt es an uns nichts auszusetzen. Aus Gottes Sicht gibt es an uns nichts mehr auszusetzen. Durch den Tod Jesus sind wir unsträflich, das heißt unbestrafbar. Wie könnten wir dann auf die Idee kommen, dass Gott uns für irgendetwas bestraft, wenn wir unstrafbar sind? In Gottes Augen. Unstrafbar, tadellos und heilig stehen wir für Gott. Gott ist für uns. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, indem er seinen Sohn für uns hingegeben hat, geschenkt hat. Das heißt, Gott hat das Kostbarste, was er hatte, für uns geopfert. Hier klingt die Abrahamsgeschichte an, wo Gott probeweise mal von Abraham verlangt hat, das Kostbarste, seinen Sohn zu opfern. Und im letzten Moment hat Gott die Notbremse gezogen und hat gesagt, stopp. Und der Abraham musste da schon mal durchbuchstabieren, was das heißt, das Kostbarste, was man sich nur vorstellen kann, das eigene Kind zu opfern. Das hat Gott für uns geopfert, das Wertvollste, was er hatte. Wie könnte er uns dann nicht alles schenken, wenn er schon das Wertvollste geschenkt hat? Oder andersrum gefragt, könnte uns Gott dann irgendwas vorenthalten, wenn er das Wertvollste schon geschenkt hat? Könnte Gott uns irgendwas Schlimmes antun? Wenn Gott das Wertvollste und Kostbarste, was er hatte, für uns geschenkt hat, wie kann er uns dann irgendwas Kostbares wieder wegnehmen? Das sind keine rhetorischen Fragen, die Paulus hier stellt. Paulus nimmt hier Einwände und Anfragen seiner Leser auf. Denn wir denken so, dass Gott uns was wegnimmt, dass Gott uns kurz hält, dass Gott uns etwas vorenthält. Aber das passt nicht zu dem Gott, der das Kostbare für uns gegeben hat, der uns alles geschenkt hat. Wie kann uns dieser Gott was wegnehmen oder schaden? Natürlich bleiben Fragen offen. Dinge gehen kaputt, Menschen werden krank, Menschen sterben viel zu früh. Aber aus dem Zusammenhang mit Römer 8 wird deutlich, das kommt nicht von Gott. Das hat was damit zu tun, dass wir vergänglich sind. Das schreibt Paulus. Dass die Schöpfung vergänglich ist und wir auch vergänglich sind. Dass die Welt so ist, wie sie ist. Dass die Welt böse ist. Dass wir in einer bösen Welt leben, wo es böse Menschen gibt. Wir letztlich auch böse sind. Wir anderen schaden, wir uns selbst schaden, andere uns schaden. Das sind die Ursachen. Aber es kommt nie von Gott. Und all diese Dinge, die passieren, schreibt Paulus, sie trennen uns nicht von der Liebe Gottes. Das heißt, wenn was Schlechtes passiert, ist das nie ein Zeichen dafür, dass Gott sich irgendwie abgewandt hätte von uns. Im Gegenteil. Gott liebt uns gerade, weil schlimme Dinge passieren. Von daher, lass die Gänseblümchen stehen. Ich habe eine schöne Übertragung in Vers 35 gefunden. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Depressionen oder Ängste? Oder Verfolgung? Oder Mobbing? Oder Entlassung, oder Insolvenz, oder Ehescheidung, oder Schlaganfall, oder Verkehrsunfall, oder Krebs. Das alles überwinden wir durch den, der uns geliebt hat, sagt Paulus. All diese Dinge überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn er ist trotz all dieser Dinge für uns. Und das dürfen wir jetzt beim Abendmahl zeichenhaft aufnehmen. Dass wir es wirklich auch verinnerlichen. Dass wir es nicht nur hören, sondern auch nehmen. Und das soll uns stärken und soll uns gewiss machen. Wenn wir dann gleich Brot und Wein nehmen mit den Worten, Christi Leib für euch gegeben, für dich. Hör das als für dich. Gott ist für dich. Christi Blut für euch vergossen. Und das wollen wir jetzt gleich beim Abendmahl auch so tun. Wir wollen es beim Abendmahl wieder so halten, dass wir in kleinen Gruppen zu acht etwa nach vorne kommen. Wir haben Einzelkelche mit Saft. Wer Einzelkelchen möchte, der hebe bitte die Hand. Fühlt euch völlig frei, wann ihr nach vorne kommt. Man muss auch gar nicht teilnehmen. Bleibt jedem überlassen, wie er das gerne machen möchte. Und während der Austeilung besteht eben auch die Möglichkeit, im Nebenraum sich segnen zu lassen. Dort sind zwei Menschen für euch bereit, die euch dann ganz persönlich auch segnen und Gottes Zuspruch euch zusprechen wollen. Und jetzt sind wir eingeladen zu Jesus an seinen Tisch. Er will uns gewiss machen. Er will uns deutlich machen, ich bin für dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben und du darfst das annehmen für dich. Ganz spürbar für dich. Er hat uns sein